Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Krisen der Realität. Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Helmut Draxler von der Universität für Angewandte Kunst Wien sprach am 8. Mai 2018 über die Idee des Realismus.
Vielen Dank für die Einladung und für die sehr nette Vorstellung. Da ist man dann doch immer überrascht, was so in den Büchern drin steht. Aber es geht natürlich sozusagen meine Arbeit aus den sowohl aus der kuratorischen, kunstkritischen, aber auch aus der theoretischen Perspektive beschäftigt sich eben tatsächlich mit diesem Fokus darauf, auf diesen Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen, was es uns so schwer macht, sozusagen die Welt besser zu machen, die Kunst abzuschaffen, ins Leben zurückzukehren, etc., sodass sich der Fokus meiner Arbeit so von diesem Elan der frühen 90er Jahre, wir müssen, mehr in die Reflexion dieses, warum müssen wir, und das hat auch damit zu tun, mit dem Thema dieses Abends, die Idee des Realismus, wo es auch darum gehen soll, eigentlich mehr um die Frage, was kann es heißen, von einer Idee des Realismus zu sprechen und vielleicht nicht nur von einer Idee, sondern auch bestimmten Formen, die der Realismus annimmt in den verschiedenen Gebieten des Wissens, der Praxis etc., aber eben auch spezifisch neben diesen Formen auch noch wird es auch noch um diese Domäne realistischer Praktiken gehen. Und wie sieht das also aus, das Verhältnis zwischen einer Idee von Realismus zu diesen Formen, in denen sich das aufteilt, in den unterschiedlichen Wissensdisziplinen unterschiedliche Ideen des Realismus generiert werden und wie die sich wiederum auf ganz bestimmte Praktiken beziehen oder beziehen lassen. Also ich versuche, so ein Feld aufzumachen, und ich möchte Ihnen das dann im zweiten Teil ganz kurz noch an einem besonderen Beispiel verdeutlichen, und zwar am Beispiel der Malerei. Und die Malerei ist nun tatsächlich nichts, wo man nicht eine Krise der Realität vermuten müsste. Die Krise ist schon lange vorbei, sie ist schon lange totgesagt. Und für mich ist es aber eben eine bestimmte Form, eine bestimmte Praxis und eine bestimmte Idee von Realismus, die ich versuche daran festzumachen, und das würde ich Ihnen gerne eben anbieten als Beitrag zu dieser Reihe. Ja, von einer Idee von Formen und Praktiken des Realismus zu sprechen, impliziert bereits eine ganz leicht subversive Haltung, dem Realismus gegenüber, der zufolge der Realismus eben vor allem durch ein sehr robustes Wirklichkeitsverständnis geprägt sei, dass man normalerweise nur kraftvoll genug einklagen müsse, das aber grundsätzlich eigentlich unmittelbar zugänglich sei, und jeder weiß schon, wovon ich rede, wenn ich sage, Realismus oder das ist real oder materiell oder einen der ähnlichen Begriffe verwende. Ideen, Fantasien, Formen, Vorstellungen verschleiern dieses Wirklichkeitsverständnis nur und müssten dementsprechend beseitigt werden, um eben die Wirklichkeit unverstellt erfassen zu können. Wir müssen eigentlich nur, wie Karl Einstein das genannt hat, mit der Fabrikation der Fiktionen aufhören, und dann wird alles gut. Das ist sozusagen der rousseauistische Rest der Unmittelbarkeit, der im Realismus immer auf die eine oder andere Art mitschwingt. Das Problem mit diesem sicherlich sehr naiven, niemand würde das so akut so vertreten heutzutage, denke ich, oder kaum jemanden, mehr so vielleicht, aber und doch sehr populären Auffassung des Realismus besteht darin, dass es zweifellos eine Idee von Realismus darstellt, aber vielleicht eben nicht die beste Idee. Nicht nur, weil sie in einem performativen Widerspruch gefangen ist, weil wenn es eine Idee von Realismus ist, dann müsste auch diese Idee die Welt verstellen und nicht nur sozusagen alle anderen Ideen und nur die Idee des Realismus nicht. Oder sie verkennt sich eben darin, selbst eine Idee zu sein und nimmt den Realismus für etwas, was keine Idee ist. Aber was wäre es dann? Ist das vorstellbar, dass es einen Begriff gibt, der keine Idee ausdrückt? Ich möchte eben darauf hinaus, dass das sozusagen schwierig ist, bereits von der begrifflichen oder ideellen Seite her, sich so etwas wie den Realismus vorzustellen. Und insofern scheint mir das interessant, diesen Umweg über Ideen, Formen und Praktiken zu nehmen, weil mir dieser Umweg konstitutiv dafür zu scheinen scheint, was eben am Realismus eigentlich spannend ist, nämlich genau die Differenz von Idee und praktischer Beanspruchung, die Unterschiedlichkeit der Formen, in der der Realismus auftritt und damit gerade die Chance, in und durch diese Differenzen realistisch denken und handeln zu können. Also mir geht es sehr wohl um eine Verteidigung und des Realismus, aber ein Realismus, der eben nicht im Gegensatz zum Idealismus steht, sondern der sozusagen eben selbst eine ganz bestimmte Idee verkörpert. Ich möchte im Wesentlichen von drei Formen des Realismus ausgehen, die gleichzeitig eben ganz bestimmte Bereiche abdecken, in denen Realismus vielleicht am massivsten, nachhaltigsten diskutiert wurde und wird. Und das erste ist natürlich der philosophische Realismus, der Streit darüber, ob wir eine Ontologie brauchen oder eine Erkenntnistheorie im Wesentlichen. Das ist natürlich eine Riesendebatte, die ich nicht mal nur skizzieren kann hier, aber zumindest als Fragestellung aufwerfen kann, nämlich als diese grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Sein und Bewusstsein und welchen dieser beiden Kategorien gewissermaßen die eigentliche Realität zukomme. Und wir alle wissen aus den Philosophieunterrichten, dass es diese vormoderne platonische Tradition gibt, in der eher dem Bewusstsein oder dem in der platonischen Tradition der Idee die eigentliche Realität zugeschrieben wurde. Im Mittelalter ganz stark als eben die transzendente Realität, der gegenüber das, was wir empirisch gegeben haben, sozusagen keinen Realitätsstatus hat, während umgekehrt in der Moderne sich dieses Verhältnis natürlich kategorisch umdreht und kulminierend bei Marx, dass eben das Sein, das Bewusstsein bestimmt gegen den Idealismus gerichtet ist. Und ich denke tatsächlich, und da hat Meyersu in seinem bekannten Buch Nach der Endlichkeit nicht recht, wenn er sagt, dass das ganze moderne Denken sozusagen korrelationistisch und das heißt im Wesentlichen idealistisch geprägt sei, sondern gerade Marx, die marxistische Tradition, der Positivismus in den Wissenschaften macht klar, dass sozusagen, dass es diese realistische Position sind, die im Vordergrund sind und dass die konstruktivistischen, dekonstruktiven Auffassungen eher sozusagen Grenzwerte der Kritik an diesen Positionen darstellen. Aber das zeigt mir, geht es jetzt nur darum zu zeigen, das ist ein ganz entscheidendes Konfliktfeld. Ich möchte gar nicht darüber groß sprechen heute Abend, aber als Hintergrund für die gesamte andere Argumentation ist es sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt besteht darin, nicht in philosophischen, sondern politischen Vorstellungen von Realismus. Und auch hier haben wir ja, wenn wir sich manche noch an Gorbatschow und seine Realpolitik erinnern können, unterschiedliche Art und Weisen, das Realistische in der Politik festzumachen. Meiner Meinung nach ist allerdings auf einer tieferen Ebene geht die Frage nach dem Realismus in der Politik vor allem darum, wie er anthropologisch begründet wird. Und hier gibt es eben in der modernen Politik bekanntlich die zwei Auffassungen. Die eine, dass wir von der positiven Anthropologie ausgehen müssen, die in der Gottähnlichkeit des Menschen verankert ist, der wiederum sich im Logos, in der Vernunft, aber auch in der Freiheit, in der kreativen Schöpferkraft gewissermaßen verankert ist. Und demgegenüber immer wieder eine negative Anthropologie ins Feld geführt wurde, die eben darin verankert ist, dass wir im Wesentlichen eben nicht gottähnliche Wesen, sondern tierähnliche Wesen sind. Nicht nur tierähnlich, sondern vielleicht sogar die schlimmste aller Tierwesenarten ausmachen. wir in unseren Sinnlichkeiten, in der Triebhaftigkeit zum Wolf unter den Wölfen werden. Und diese negative Anthropologie ist sozusagen der Background, vor dem von Machiavelli und Hobbes her die Politik als eine realistische in der Moderne aufgefasst wurde. Nicht? Die Argumentation bei Machiavelli und Hobbes ist ja schon, nicht? Wir müssen aufhören mit diesen Idealisierungen etc. Wir müssen der realistischen Begründung des Menschen ins Auge sehen. Und von da aus erst lässt sich sozusagen Politik und der starke Institutionalismus, den die beiden begründet haben, als notwendig verstehen. Nicht? Wir brauchen ganz starke Institutionen, um eben diese negative Anthropologie beherrschbar zu machen. Das wäre sozusagen im Kern der Realismus in der Politik. Und innerhalb der Kunst als dem dritten Feld, in dem eine Form von Realismus diskutiert wurde, gibt es natürlich die bekannte Tradition der Mimesis aus der Antike, vor allem von Aristoteles her, die Bestimmung der Kunst als Naturnachahmung. Und gerade diese Bestimmung wird in der Moderne mindestens seit dem 19. Jahrhundert überwunden. Die Moderne selbst, der Modernismus, versteht sich gerade als Überwindung der Naturnachahmung, von der Nachahmung der Natur zur Erfindung der Wirklichkeit und ähnliche Formulierungen, wie sie Werner Hofmann zum Beispiel gebraucht hat, hin zur Autonomie, zur Selbstschöpfung, zur Selbstsetzung von Realität. Dagegen wiederum der Realismus, auch er, wie er im 19. Jahrhundert in der Literatur auftritt und in der Literaturwissenschaft so beschrieben wird, auch eine Überwindung gewissermaßen des mimetischen Verständnisses der Naturnachahmung zu einer Darstellung der Gesellschaft. Dass es eben nicht mehr ausreicht, nicht die Blumen und den Sonnenuntergang zu beschreiben, sondern dass man gesellschaftliche Kräfte beschreiben muss. Und nur darin kann man realistisch sein. Dieser Realismus sozusagen ist in Ansätzen der sich auch heute als eine kunstkritische Position behauptet, ist schon fast zu viel gesagt, aber zumindest ansatzweise darum ringt, gegen die beiden dominanten kunstkritischen Narrative der Moderne, den Modernismus und die Avantgarde, sich durchzusetzen. In der letzten Zeit haben einzelne Historiker, Kunsthistoriker wie Andrew Hemingway, Alex Potts und früher auch schon Jutta Held, Norbert Schneider, versucht, diese realistische Tradition hochzuhalten. Wie die anderen beiden Modelle auch, haben sie aber ein großes Problem zu sagen, was zumindest seit den 1970er Jahren noch als realistische Kunst gelten kann. Ja, in allen drei Formen tritt die realistische Position in der Art eines Antagonismus auf, wobei das Sein bzw. die Materie gegen die Idee oder das Bewusstsein gerichtet ist. Die Triebnatur des Menschen, wie die Freudianer das mal, zumindest die Freudianer in Frankfurt das mal nannten, gegen die positiven Vermögen, die Freiheit vor allem, die Autonomie und die realistische Widerspiegelung der gesellschaftlichen Entwicklung gegen die künstlerische Selbstbespiegelung in der Autonomie. Und man sieht also, ich versuche hier diese komplementären, aufeinander bezogenen Begrifflichkeiten zu verwenden, weil ich denke, dass es sich tatsächlich um so etwas handelt. Und für mich ist diese darin sichtbar werdende Kritik an der Bewusstseinsphilosophie, am Konstruktivismus oder der korrelationalen Transzendentalphilosophie in Maßen durchaus nachvollziehbar. Ebenso die Kritik an Idealismus, menschlicher Freiheit, das wird ja auch immer wieder betont, weil wie tolle freie Wesen wir seien und dass der Sinn der Kunst eben in Freiheit und Autonomie oder in Kreativität läge. Und doch scheint es schwierig, die grundsätzliche Korrelation zwischen Sein und Bewusstsein, negativer und positiver Anthropologie, Autonomie und Heteronomie oder Abhängigkeit vollständig preiszugeben. Das ist ja das, was Merzou und diese Diskussion um den spekulativen Realismus wollten. Die ist so grundsätzlich, die ist nicht sozusagen nur die eine Seite, sondern es betrifft das Verhältnis selbst. Ich würde eben der Kritik Recht geben und sagen, nee, natürlich können wir die Realität nicht auf Bewusstsein, Freiheit, Autonomie reduzieren, aber wir können die Korrelationalität nicht preisgeben, die sich ja auch in den in der Theorie des spekulativen Realismus ja selbst auch ausdrückt. Ja, das heißt, die eigentliche Herausforderung scheint mir darin zu bestehen, den Realismus nicht innerhalb dieser antagonistischen Positionen wie Sein und Bewusstsein positiv-negativ zu denken, sondern zuallererst als den Antagonismus selbst, worin besteht eben sozusagen die Realität dieses Gegensatzes. Ne? Wie kommt es dazu, dass wir die Welt so polar wahrnehmen? Wie kommt es überhaupt, dass wir Kategorien entwickeln wie das Sein, das Bewusstsein und die dann so gegeneinander setzen? Das sind ganz bestimmte historische Prozesse, die uns erst dahin führen. Das sind ja nicht objektiv gegebene Realitäten. Das Sein ist erstmal ein seltsamer Begriff und Bewusstsein nicht minder. Und das heißt, logische, historische, politische Dimensionen liegen bereits in dieser Begrifflichkeit, in diesen antagonistischen oder polarisierenden Begrifflichkeiten verborgen. Und mir würde es darum gehen, nicht, dass wir das jetzt alles aufsprengen können, dass wir vollkommen anders denken könnten, weil das ja gewissermaßen die strukturelle Ebene ist, auf der wir überhaupt denken können, dass wir ständig solche Gegensätze aufmachen, dass wir in der Sprache weiß und schwarz, oben, unten und so weiter benutzen. Aber die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Wie konnotieren wir diese Begriffe und wie können wir sie einsetzen, politisch, künstlerisch, theoretisch auch fruchtbar machen? Und deswegen denke ich, dass es ganz entscheidend ist, eine nicht-reduktionistische Perspektive zu entwickeln, in der eben die eine Seite auf das andere reduziert wird. Wir sagen, Sein, bestimmtes Bewusstsein oder das Ich setzt die Welt oder wie auch immer, sondern dass wir aus dem gewissermaßen der Differenz und dem Gegensatz dieser Begriffe heraus erst so etwas wie Realismus wirklich denken können. Und erst in dieser Perspektive lässt sich die Frage nach dem Sein des Bewusstseins und nach dem Bewusstsein des Seins, nach der Abhängigkeit der Freiheit und der Freiheit oder Autonomie in der Abhängigkeit stellen. Man könnte diese Perspektive als eine Art der doppelten Polarität nennen. Das ist so ein Lieblingsbegriff von mir, weil ich denke, dass es tatsächlich zu einfach ist, wenn man nur so eine einfache Gegenüberstellung macht, sondern dass man sehen muss, wie sehr eben im Sein notwendigerweise im Aussageakt immer eine Form von Bewusstsein drin ist und umgekehrt. Und dass sozusagen eine nicht-reduktionistische Perspektive nur in der Anerkennung solcher doppelten Polaritäten zu gewinnen ist. Und dass wir deswegen sozusagen einen Ultrakorrelationismus brauchen, der keineswegs, der darin besteht, sozusagen eben die Relationen nicht abzuschaffen, sondern sie eher zu verdoppeln und zu gucken, in dieser Vielfältigkeit der Überlagerungen, dass wir das zum Ausgangspunkt nehmen, um zu sehen und eben nicht die eine Seite auf die andere reduzieren und erst darin sozusagen erkennbar machen können, was Realität heißen kann, wie Realismus verstanden werden kann, wie er bewertet werden kann, was wir von so einer Realität erwarten können und sie eben und dadurch sozusagen diesen Glauben an so eine einfache begriffliche Fixierung zu verlieren und sozusagen eine Art von eher offenen Raum entstehen zu lassen, der das Denken und das Problem der Realität überhaupt erst zugänglich macht. Das scheint mir insofern wichtig zu sein, weil eben die klassischen Theorien des Realismus und für mich die Hauptfigur hier ist Georg Lukács, natürlich der Literaturwissenschaftler, der sozusagen die breitesten fundierte Theorie realistischer Kunst in der Moderne formuliert hat, von seinen frühen oder mittleren Texten, sage ich mal, in den frühen 30er Jahren, als er in Moskau war, mit Michail Lifschitz zusammen sozusagen einen Versuch gemacht hat, eine Art von marxistischer Ästhetik zu formulieren, bis zum Spätwerk in den 50er Jahren, die Ästhetik der Eigentlichkeit, ja, das Eigentliche der Ästhetik, ja, irgendwie. Ja, also Lukács ist für mich eine ganz, ganz wichtige Bezugsfigur, weil er eben diese Dimensionen des Philosophischen, des Politischen und des Künstlerischen Realismus ganz eng im Zusammenhang sieht. Und das finde ich einerseits interessant, auf der anderen Seite finde ich es allerdings auch ein bisschen zu eng, wie das führt. Und die eigentliche Problematik liegt eben genau darin, wie kann man sich darauf beziehen, aber doch diese Engführung vermeiden und ein bisschen Differenz in das Lukács'sche Denken hineinzubringen. Und diese Engführung passiert bei Lukács sowohl hinsichtlich sozusagen dieser vertikalen Differenz von einer idealen Instanz und einer realen Instanz, als auch auf der vertikalen von philosophischen, politischen und künstlerischen Realismus. Das ist also alles sehr eng miteinander verwoben. Und bei Lukács wird eben das Sein zum Beispiel eben als eine Art von substanzieller Materie gedacht, die ganz wie der Hegelsche Geist sich selbst entäußert und entfremdet und in einer teleologisch ausgerichteten Prozess zu sich selbst geführt werden muss. So hat er Marx verstanden, und zwar die Umkehr, nicht von Hegel vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist nicht mehr der Geist, der diese Bewegung macht, aber die Materie. Und die Materie wird aber ganz ähnlich wie dieser substanzielle Geist bei Hegel gedacht, also auch in dieser teleologischen Konstruktion. Das ist das große ontologische Argument bei Lukács. Und ebenfalls vom frühen Marx stammt das anthropologisch-politische Verständnis bei Lukács, denn Marx hatte die menschliche Praxis als einen Stoffwechsel mit der Natur beschrieben, durch den die negative anthropologische Bestimmung überwunden werden könne, ohne in einen Idealismus der Freiheit zu verfallen. Die Praxis, sozusagen die Idee der Praxis in der deutschen Ideologie, in den Thesen zu Feuerbach etc. Das praxeologische Verständnis, der Begriff der Praxis setzt genau da an, wie kann ich sozusagen mich dieser Sinnlichkeit, die er bei Feuerbach findet, aussetzen. Wie kann ich das sinnliche Wesen werden, ohne zum Wolf zu werden? Und wie kann ich das sozusagen verändern, ohne wieder zum Idealisten zu werden? Das ist die Fragestellung und die Praxis sozusagen im Stoffwechsel, wie der Mensch sich Stoffwechsel war damals ein ganz, ganz neuer Begriff aus der Chemie, wie man ganz aktuelle Medienreferenz gewissermaßen. Und die Praxis transformiert sich in diesen Austausch mit den Naturgegebenheiten und realisiert sich gleichzeitig dadurch als das Gattungswesen, wie Marx das nennt, das Gattungswesen Mensch. Und in der Praxis realisiert sich eben dieses Gattungswesen auf dem Weg zu einem neuen Menschsein, der neue Mensch als Perspektive, der hier aufscheint. Die Materie, die Substanzielle, führt sozusagen in dieses Praxisverständnis hinein, das sozusagen bearbeitet wird durch die Praxis und sich auf einen neuen Menschen hinaus entwirft. Die künstlerische Realismuskonzeption von Lukács stellen die substanzielle Materie und der spezifische Praxisbegriff die notwendige Voraussetzung dar, künstlerische Formen als realistisch zu bewerten. Seine ganze Abneigung, und er hat eine große Abneigung gegen Naturalismus und Expressionismus, gegen die Avantgarde insgesamt, er schimpft auf James Joyce oder Kafka, das ist alles Degeneration. Also die kommt darin zum Ausdruck, dieser Hass gewissermaßen auf die Avantgarde, weil sich deren so stark subjektivierte Ausdrucksformen, er sieht Joyce, das ist großartig geschrieben, aber das will nirgends hin. Das bleibt in dieser rein subjektiven Perspektive. Die Odyssee in so einen subjektiven Horizont zu verlegen, geht's noch? Das wäre so die Lukács'sche Frage. Das ist total daneben. Das ist aus diesem Konzept von Materialismus und Praxis heraus ist das vollkommen sinnlos. Und deswegen kann er darin nur Symptome, eben das, was er die verfaulende Kultur des Kapitalismus nennt. Und es macht auch Spaß, das wieder mal zu lesen, diese Dinge. Aber eben nicht daraus keine Aktivität, können keine Protagonisten einer sich entfalteten neuen Menschengattung gezogen werden. Dies kann eben nur geschehen, wenn Charaktere oder Typen geschaffen werden, denen die Parteilichkeit, auch ein wichtiger Begriff bei ihm, ihrer Klasse eingeschrieben ist und die die produktiven Konflikte dieser Klasse als Drama erleben und damit im Rahmen ihrer jeweiligen Erzählung die eigene Überwindung gewissermaßen vorwegnehmen. Das ist ganz, das ist die, der Hauptkunsttheoretische Aufsatz beschreiben oder erzählen, sitzt an der Erzählung von 1936, macht dieses Drama, das Dramatische, den dramatischen Aspekt innerhalb der Erzählung zum Hauptkriterium der Unterscheidung von der bloßen Beschreibung. Deswegen ist Solar böse, weil er nur beschreibt, in der Distanz bleibt und sozusagen nur Eindrücke wiedergibt, während Balzac sozusagen dieses Drama der Menschengattung einen Schritt weiter treibt in den spezifischen Formen der Erzählung. Dieser Lukács'sche Realismus der dramatisierten Erzählung ist daher weder ein mimetischer, also es geht nicht um Naturnachahmung, noch unmittelbar sozialer, nicht in dem Sinn, dass auch, dann wäre auch Solar ein Realist, aber für ihn ist das ein ganz schlechter Naturalist, das ist ganz böse, aber eben auch kein entfremdender oder also auch kein avantgardistischer Realismus, wie wir ihn von Brecht zum Beispiel kennen, nicht den Begriff der Entfremdung oder des Aufbrechens der sozusagen der Strukturen, der Illusion, des Illusionstheaters, der Realität, die in die Funktionale gerutscht ist und die deswegen geborgen werden muss, nicht, die hervorgebracht werden muss, weil sie eben sich hinter einem Schein versteckt. Das alles macht bei Lukács überhaupt keinen Sinn. Er lebt ja sozusagen in der postrevolutionären Gesellschaft. Die Revolution ist ja schon geschehen, das ist ja in Moskau geschrieben und nicht in Berlin in den 20er Jahren oder so, wo es darum ging, die Gesellschaft aufzubrechen und die Revolution möglich zu machen, sondern man schreibt, ähnlich wie die Filme von Eisenstein aus den 30er Jahren, ganz klar aus dieser postrevolutionären Perspektive und deswegen ist der Realismus eben ein transformatorischer Realismus, der eben nur da ansetzt, sozusagen an dieser spezifischen Qualität, was diese philosophisch-politischen Elemente der Überwindung, dem Prozess der Materie zu sich selbst durch Praxis in Gang setzt und am Laufen hält. Das heißt, Lukács integriert die philosophische, die politische und die künstlerische Dimension des Realismus in eine einheitliche Perspektive, in der auch die Kunst eine ganz entscheidende Funktion bei der Überwindung der idealistischen Entfremdung der Kunst eine entscheidende Funktion zukommt, eben auf dem Weg zur Vollendung der substanziellen Materie in sich selbst. Und das ist nun alles klarerweise spekulativ und sehr schwer, da einen direkten Anknüpfungspunkt zu finden, obwohl es ja jetzt auch so junge Lukácsianer gibt, vor allem in Bochum. Da gibt es ja die Lukács-Forschungsstelle jetzt, wo auch gerade so zur späten Ästhetik ziemlich beeindruckende, dicke Dissertation erschienen ist. Und doch denke ich, dass es auch gute Gründe gibt, eben Lukács zu lesen. Und zwar vor allem für mich speziell, weil ich ja mit dieser Logik von Modernismus und Avantgarde sozusagen so seit der Muttermilch durchdrungen bin und nie etwas anderes kannte. Ne? Der Realismus war ja immer irgendwie obsolet. Und das ist sehr, sehr interessant, mal zu sehen, wie so aus so einer realistischen, postrevolutionären Perspektive auf die Avantgarde geblickt wird. Ne? Und wie sozusagen, und da finden sich Argumente, die auch nicht so schlecht sind, nicht? Wo Adorno oder Brecht und Bloch und alle, die sich mit Lukács rumgeschlagen haben, nicht schon immer recht hatten, sondern auch tatsächlich Elemente verhandelt werden, die denke ich auch nach wie vor sozusagen einer Überlegung wert sind. Und doch denke ich, dass man, dass es also für mich zumindest schwer, sehr schwer ist, Lukács da auch weiterhin in diese Konstruktion hinein zu folgen. Und die eigentliche Herausforderung würde eben genau darin bestehen, realistisch zu denken, ohne eben eine solche Engführung der philosophischen, politischen und künstlerischen Formen vorzunehmen, sich doch darauf zu beziehen, zu sagen, das ist ein interessanter Versuch, diese Dimensionen im Zusammenhang zu sehen, weil sie ja ganz unterschiedlich begründet und formuliert sind. Aber sie eben doch so weit zu trennen, um sie davor zu bewahren, so mythologisch zu werden. Und ich denke, das ist ja das, was bei Lukács passiert. Er lässt sich ja tatsächlich im Sinn verstehen, dass bei ihm Materialismus und Realismus sozusagen zu einer Art von neuen Mythologie werden. Und das hat er selbst auch durchaus so verstanden in der romantischen Tradition. Es ist ein romantischer Materialismus, wenn man so will, der darauf setzt, und das ist ja auch durchaus aktuell gewissermaßen, diese Vorstellung, die sich darin ausdrückt, so eine Art von immanenter Totalität zu denken. Da könnte man an Deleuze, Guattari und andere denken, die das ähnlich sehen, auch wenn das dort nicht so teleologisch gedacht ist. Aber das ist sozusagen, gibt ein theoretisches Bezugsfeld ab, das durchaus interessant ist, aber das ich dennoch vermeiden möchte. Also mein Interesse wäre es nicht, sozusagen so einen romantischen Materialismus zu propagieren. Ganz im Gegensatz würde es darum gehen, die Idee des Realismus in ihren unterschiedlichen Formen möglichst realistisch zu halten und nicht mythologisch. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Wie geht das, wenn wir diesen Begriff des Realismus einfach nicht nur als beschwörende Instanz verwenden wollen? Und dies wird nur möglich sein durch die grundsätzliche und aus meiner Sicht also kategorisch nicht auflösbare Differenz von Idealität und Realität, ebenso wie zwischen den unterschiedlichen Formen, an denen wir ja die typischen symbolischen Formen mit Cassirer der Moderne erkennen können, wie sich bestimmte Formen des Denkens ausgebildet haben. Philosophie, vor allem Wissenschaft, Kunst, Politik, das sind ja die großen eben symbolischen Horizonte, die Moderne bestimmen. Und erst von diesen Differenzierungen ausgehend können wir denken, mit welcher Art von Wirklichkeit uns diese einzelnen Formen konfrontieren. Um welche Art von Wirklichkeit durch diese symbolischen Formen erst hervorgebracht wird, weil die Symbolik und die Realität, das sind keine einfachen polaren Gegensätze. Ganz im Gegenteil, es ist durch diese symbolischen Formen hindurch entstehen ganz bestimmte Formen der Wirklichkeit. Alenka Supančić hat es in ihrer Diskussion von Meyersus Buch sehr schön auf den Punkt gebracht, mit dem Lacanschen Argument, dass die Wissenschaft ein Diskurs mit Konsequenzen sei. Wenn man, da ist es nicht eine reine Frage, ob wir das Ding an sich erkennen können, ob wir eine Ontologie oder eine Erkenntnistheorie brauchen, sondern wir sind damit konfrontiert, dass die Wissenschaft in der Konsequenz, in ihrer Konsequenz auf Technik, auf Medien hinausläuft und dadurch nicht nur eine Frage der Erkennbarkeit der Realität ist, sondern des Umgangs mit einer ganz neuen Realität, wenn man so will, der anthropozänen Realität, die eine Fragestellung, die bei Meyersus in der Form eben überhaupt nicht auftaucht. Und auf ganz ähnliche Art und Weise könnte man auch fragen, welche Formen der Realität die Politik hervorbringt oder die Kunst. In diesem Gestell des Kunstbetriebs zum Beispiel oder der politischen Institutionalisierung, Diskursivierung, Medialisierung. Hier haben wir mit Realitäten zu tun, auf die die klassischen Fragen, Ontologie und Epistemologie, überhaupt keine Antwort geben, weil sie die Frage überhaupt nicht erkennen können. Und das, denke ich, Supančić hat das sehr, sehr schön von sich herausgearbeitet, wie wichtig das ist, sozusagen genau auf diesen Punkt eben zu insistieren. Und ich würde sagen, es ist genau die symbolische Form, welche Realität ist es, nicht ob die Wissenschaft eine objektive Beschreibung macht, welchen Status als Sein oder Bewusstsein dem wissenschaftlichen Wissen zukommt, sondern was seine symbolischen Bedingungen sind, unter denen Wissenschaft Realität generiert wird. Ja, und diese unterschiedlichen symbolischen Formen der Moderne generieren also auch unterschiedliche Formen von Realität, die sich keineswegs automatisch in ein, wie auch immer, gefasstes mythologisches Narrativ integrieren lassen. Das eigentliche Problem besteht gerade darin, dieses Nicht-Integrierbare der modernen symbolischen Ordnung zu erfassen. Weil eben genau Wissenschaft und Kunst sich ja komplementär zueinander ausdifferenzieren, eben nicht ineinander ausgehen, oder Politik und Ökonomie etc. Und damit haben wir ständig zu tun, dass wir immer sozusagen so einen Professionalisierungsaspekt in den einen Bereich haben, den wir aber nicht in den anderen übertragen können. Und gerade weil die Realitäten von Wissenschaft, Politik und Kunst nicht miteinander versöhnt werden können, und weil es eben nicht genug sein kann, einfach darin eine sozusagen im Sinn einer Realpolitik sich zu professionalisieren und ausschließlich sozusagen sich um die Realität der Kunst, um die Realität der Wissenschaft oder die Realität der Politik zu kümmern, das wäre für mich keine sozusagen theoretisch anspruchsvolle oder auch politisch wünschenswerte Perspektive. Kann es eben nur darum gehen, sich mit dieser Differenz selbst zu beschäftigen. Und dazu braucht es eben eine starke Idee von Realismus, in der diese Differenz und damit die Differenzierung und Dynamisierung der Moderne selbst zur Darstellung kommen kann. Eine solche Idee des Realismus ist also nicht schon in diesen einzelnen symbolischen Formen angelegt. Dann wäre sie ja nur eine Frage feldspezifischer Regulation. Sie muss aber umgekehrt, also notwendigerweise von dort aus artikuliert werden, weil wir ja keinen anderen Raum haben. Kann ja nichts zu tun, als ob ich jetzt hier mit Wissenschaft nichts zu tun hätte oder mit Kunst oder sonst etwas. Das wäre nur ein imaginärer Überschreitungsakt, der die Ordnung sozusagen im besten Fall verschiebt, aber nicht aufhebt. Das heißt, es erfordert, so eine Idee des Realismus erfordert sozusagen die Anerkennung dieser symbolischen Formen, ohne sich ihnen sozusagen gnadenlos auszuliefern, ohne die Realität ausschließlich durch eine dieser Brillen wahrzunehmen. Das heißt, ich muss etwas als real behaupten und bewerten, und nur als eine solche Qualifizierung und eben nicht als Quantifizierung ist eine realistische Positionierung möglich. Sie muss in der Empirie ihren Ausgangspunkt nehmen, gleichzeitig aber notwendigerweise darüber hinaus zielen. Alain Badiou hat das, fand ich, auf eine sehr interessante Weise mit der Idee der Gleichheit gemacht, indem er zeigt, dass wir sozusagen konsequenterweise von Gleichheit nur dann sprechen können, wenn wir wirklich wenn wir diese Idee von jeder Empirie reinigen und praktisch diese Idee ausschließlich sozusagen auf ein mathematisch formalisierbares Prinzip reduzieren, was er dann die Gleichheit der Singularitäten oder den Kommunismus der Singularitäten nennt, was so ein klassisches im Universalismus der mathematischen Perspektive wurzelndes Denken ist. Ich finde das interessant als Modell, sozusagen das auch nochmal so radikal zuzuspitzen, also radikal unter Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht so besonders, aber es macht mir gleichzeitig klar, dass man das für die Idee des Realismus nicht machen kann. Dafür gibt es kein sozusagen mathematisches Modell, wo ich sagen könnte, ich kann euch jetzt mathematisch begründen, was ihr als real vorzustellen habt. Sondern es geht grundsätzlich nur, und ich glaube, letztlich geht es auch bei der Gleichheit nur darum, dass man sie doch irgendwo auch empirisch verortet. Das heißt, es müssen bestimmte empirische Momente qualifiziert werden, sei es das Alltagsleben, die Ausbeutung, die Armut, die Ungerechtigkeit, die Effekte der Technisierung, der Entfremdung etc. Also das ganze Vokabular realistischer Weltbeschreibungen, um daraus eben eine abstrakte Idee des Realismus zu formulieren. Und nur dann, wenn ich das aus der Empirie mache und trotzdem diesen sozusagen Abstraktionssprung hin auf eine Idee mache, kann ich eben diese Spannung zwischen Idee und Praxis erhalten. Und diese Spannung impliziert letztlich ein Bild, eine Vorstellung als Bedingung der Möglichkeit, realistisch zu sein. Und das würde ich Ihnen noch ganz kurz, ich weiß, ich bin schon ziemlich lange jetzt, im zweiten Teil eben, weil das so Neueres, ein Anliegen von mir ist, am Beispiel der Malerei nahebringen. Die Malerei, und das wird die These sein, liefert ein solches Imaginationsbild, durch das Realismus als Kunst erst möglich wird. Allerdings nicht jede Form von Malerei, aber eine spezifische Tradition innerhalb der Geschichte der Malerei, die im Wesentlichen mitbestimmt, wie wir heute über Kunst generell nachdenken, wie wir uns zu Kunst verhalten und wie wir sie erfahren und interpretieren. Die Malerei ist in dieser Konzeption also keineswegs zu Ende. Sie liefert vielmehr die Blaupause oder das Modell, wie wir Kunst im Allgemeinen, die Substanzkunst gewissermaßen, denken können. Ich spreche hier von der Tradition der niederländischen Malerei, wie sie im frühen 15. Jahrhundert mit einigen Vorläufern entstanden ist und für die ich eine konzeptuelle Kontinuität bis heute behaupten möchte. Das Problem besteht darin, dass diese spezifische Idee von Malerei und die ebenso spezifische Idee eines Bildes, das dieser Form von Malerei zugeordnet ist, nicht literarisch reflektiert wurde. Das heißt, wir haben keine Quellen, die ich Ihnen zitieren könnte und sagen könnte, hier steht das, genauso haben die sich das Bild vorgestellt und gedacht. Das gibt es einfach nicht, das kann man nicht zitieren. Man muss diese Idee vielmehr aus den Bildern selbst extrahieren. Und das stellt natürlich ein methodisches Problem dar. Notwendigerweise geht man da ahistorisch vor. Ich weiß nicht, wenn ich sowas vortrage vor Kunsthistorikern, weiß ich schon, dass sie aufschreien werden. Aber ich denke, dass es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, weil es sich eben sozusagen, weil es ein Modell ist, das sozusagen bis heute den Diskurs der Kunst, wie ich finde, prägt, wenn nicht dominiert, ohne dass es wirklich artikuliert wäre, wo es herkommt, was es impliziert etc. Und zwar gerade deshalb, weil innerhalb der Malerei eben ein anderes Modell total dominant geworden ist und bis heute als das entscheidende Idee, wie in der Malerei sozusagen, welche Bildauffassung in der Malerei vorherrschend ist, bis hin in das neue Buch von Isabel Graf, Die Liebe zur Malerei, wo ausschließlich in dem historischen Teil auf diese andere Tradition, nämlich die von Alberti, auf die humanistische Tradition verwiesen wird. Weil Alberti kann man ganz einfach zitieren, der hat diesen kleinen Traktat 1435 geschrieben, De la Pittura, und das ist sozusagen in der Historiografie der Moderne immer wieder passiert, dann die Moderne als die große Überwindung dieses Modells beschrieben wird, nicht zum Beispiel das Ende der wissenschaftlichen Perspektive und ähnliche Formulierungen, die in den 20er, 30er Jahren zum Beispiel häufig verwendet wurden. Und damit sozusagen das Modell liefert, um die Moderne als eine heroische Entwicklung der Überwindung des Alten, des Überwindung des Humanismus und der Renaissance aufzufassen. Und diese Errungenschaften werden dann meistens bei Manet oder Cézanne festgemacht. Pippins Buch über Modernism, Hegel und der Modernism macht es nochmal, sozusagen feiert diesen Heroismus nochmal ganz, ganz ungebrochen. Ich misstraue diesem Heroismus und den Narrativen der Moderne, die sich darauf berufen, zutiefst. Gerade anhand von Manet oder Cézanne lässt sich sehr gut zeigen, dass ihr Überwindungsheroismus eben nur genau diese humanistische Tradition betrifft, keineswegs jedoch die niederländische, der gegenüber sie sich durchaus konservativ verhalten. Cézanne malt, was malt er? Stillleben, Landschaften, Porträts, Genres. Er malt das, was die holländische Malerei, also eine bestimmte Phase der niederländischen Malerei, vorgegeben hat. Er bleibt ganz in dieser, sozusagen, in dieser Kanonisierung der spezifischen Genres verhaftet. Und das, was Manet macht, die berühmten sozusagen mit dem Spiegel und so weiter, die berühmten Bildideen, die Revolutionären, die das alte Erzählschema angeblich überwinden, das sind direkte Fortschreibungen der altländischen, niederländischen Malerei von vor allem von Van Dyck, von Van Eyck her über diese, die gesamte Geschichte sozusagen der niederländischen Malerei. Dort ist es sozusagen die Reflexivität der Malerei ein ganz entscheidendes Kriterium. Auch in der Hinsicht ist Manet also überhaupt nicht revolutionär, sondern einfach adaptiert ganz bestimmte, auch in der Malweise, die er von den Spaniern, von auch den Flamen und den Holländern übernimmt. Das passt alles nicht in dieses heroische Überwindungsnarrativ der Moderne hinein. Und ich denke, man wirklich als Kunsthistoriker, man sollte wirklich aufhören damit, diese Geschichten so zu erzählen, weil sie einfach grundsätzlich, denke ich, nicht stimmen. Und da der Realismus innerhalb sozusagen als eine künstlerische Strategie nun zweifelsfrei in den Niederlanden erfunden wurde und nicht in Italien, wird es eben darum gehen, die Voraussetzungen des Realismus in dem spezifischen Verständnis von Bild und Malerei zu skizzieren. Und am besten im Vergleich mit Albertis Modell, weil nur da lässt sich der Unterschied wirklich genau herausarbeiten. Weil in Albertis Modell, das besteht das Bild bekanntlich ja nur in einem reinen Kegelschnitt durch die Seepyramide. Das ist ganz berühmt. Das eine Auge, die Seestrahlen gehen raus, nehmen da was wahr und der Schnitt, wo immer der angesetzt ist, durch diese Seepyramide, definiert das Bild. In diesem Sinn kann das als Metapher, kann Alberti dieses Bild als ein offenes Fenster beschreiben, durch das der zentralperspektivische Blick nach draußen drängt. Draußen ist die Realität, nicht innen. Dem Bild selbst kommt dabei in diesem Modell keine eigene Materialität oder Realität oder auch Medialität zu. Seine medienästhetische Strategie ließe sich mit den Medientheoretikern Potin und Grusin als Immediacy bezeichnen. Die haben diesen Gegensatz Immediacy und Hypermediacy im Buch Remediation aus den frühen 2000er Jahren benutzt und den finde ich ganz interessant. Das heißt, als eine Strategie des Verschwindenmachens des Mediums. Das ist, leistet die Metapher des offenen Fensters. Wir haben da ein Bild, das nicht als Medium in Erscheinung tritt. Und das hat natürlich starke Nachwirkungen in die Fotografie, Vorstellungen bis hin zu virtuellen Realitäten etc. Oder Filmen wie Existenz von David Cronenberg, wo die dann so in dieser virtuellen Realität sind. Wow, die sind da, da ist nichts, da gibt es keine Medialität. Das heißt, die Realität liegt nicht im Bild, sondern als Objekt dahinter und wird von einem einäugigen Subjekt mit einer gewissen Distanz vor dem Bild erfahren. Idealerweise wird dieses Sichtfeld, das diese perspektivische Konstruktion öffnet, durch einen architektonischen Raum dann gefasst, meist sogar durch eine Art von Scheinarchitektur, wie schon in den frühen Fresken von Masaccio, eine Scheinkapelle in originaler Größe, an der das zur Anwendung kommt, und bis hin zur Deckenmalerei des Barocks, wo diese Seepyramide praktisch nur nach oben geschwenkt wird und man dann von einem Punkt aus eben diese Scheinarchitektur sehen kann. Und wodurch in diesem albertischen, humanistischen Bildverständnis eben eine bühnenhafte Geschlossenheit des Bildraums entsteht, innerhalb dessen dann das heroische Geschehen, auch so beschreibt es Alberti, geschehen kann. Es gibt, und das ist ganz entscheidend, also keinen Offspace in diesem Bild. Es gibt nichts, was außerhalb des Bildes ist, weil alles, was wirklich ist, ist im Bild. Das sehen wir. Wir sehen das ja durch den Strahl durch. Das, auch der Offspace, das, was außerhalb des Bildes liegt, spielt da keine Rolle. Das wird erst langsam im 16. Jahrhundert, Caravaggio dann in der Rezeption niederländischer Malerei, integriert es dann. Bei Caravaggio gibt es klarerweise Offspace. Aber der Offspace ist konstitutiv eben für die niederländische Malerei, wie ich noch zeigen möchte. Das heißt, in diesem italienischen Bildverständnis muss alles im Bild selbst erfasst werden. Und nur darin kommt dem Realität zu, gegenüber der draußen liegenden Objektrealität und dem Subjekt der Wahrnehmung, diesem distanzierten, reinen Wahrnehmungssubjekt, wird das Bild eben selbst in dieser perspektivischen Objektivierungsstrategie zum reinen Schein. Auch das ist ganz wichtig, ne? Keine Materialität, reiner Schein. Schon in Brunelleschis ersten Experimenten, nicht von 1402 oder was er die gemacht hat, vor dem Baptisterium, ne? Die sind ganz berühmt bei Belting, bei allen vielfach beschrieben, stehen die da, halten so ein Bild vor das Baptisterium mit einem Spiegel, worauf sich sozusagen, wo das perfekte Bild dann erscheint des Baptisteriums, und die Idee ist, man kann das wegziehen und dann sieht man das Baptisterium selbst. Das ist die Bildidee, das ist eben reiner Schein, und die eigentliche Realität ist dahinter, das ist das Baptisterium selbst. Also das ist eine ganz, ganz spezifische Logik, wie in einem Bild, wie in dieser humanistischen Tradition ein Bild gedacht wird. Und das niederländische Bildverständnis funktioniert eben ganz anders. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch, ein Bild hier zu zeigen. Ah, jetzt, Philipp, musst du kommen und mir doch dein Passwort.
Zum Glück wird es nicht eingeblendet.
Ja. Ah.
6-6.
Ja, ich zeige Ihnen hier gleich eins der berühmtesten Bilder der altniederländischen Malerei, den Merod-Altar, der heute in den Kloisters ist. Und hier sieht man bereits nicht, dass es erstens mal um ein Tableau geht, nicht um ein Fresko. Das heißt, dieses Tableau hat die Bildtafel selbst, der kommt immer schon eine Materialität zu. Sie hat einen Objektstatus, sie hat eine eigene Realität. Man sieht das hier an dem Rahmen, das ist ein Ding, das hier so hier jetzt normalerweise an der Wand hängt, aber es kann auch stehen, wie in dem Fall ein kleiner Hausaltar. Also das hat nicht diese Immaterialität, überhaupt nicht diese Immaterialität. Und das, was das Bild darstellt, die Referenz liegt klarerweise auf dieser Oberfläche und nicht dahinter. Niemand käme auf die Idee, bei so einem Tableau sozusagen außen rum zu gehen und zu gucken, was hinter dem Gemälde liegt. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist vollkommen absurd. Das macht nur in dem italienischen Bildverständnis, da wird man wirklich gucken, was ist da, was zeigt sich da. Aber hier, das macht gar keinen Sinn. Das heißt, es gibt hier keinen Schein. Es ist nicht der reine Schein wie das Alberti-Modell, sondern vielmehr übersetzt sich etwas. Der Referent wird übersetzt auf das Tableau hin, auf das Format des Tableaus. Deswegen sind diese frühen Bilder alle klein. Das ist keine Simulation, keine Illusion, etwas, wo etwas als wirklich dargestellt werden soll, sondern es geht genau um diese Übersetzungsarbeit, und diese Übersetzungsarbeit kann man eben Repräsentation nennen, und das ist der, denke ich, schon mal der kategorische Unterschied. Und auch dort, wo die äußere Wirklichkeit sehr detailgetreu wiedergegeben wird, bewegen wir uns im Rahmen der Repräsentation und nicht der Täuschung. Und genau dieses Repräsentieren könnte man eben Realismus nennen oder die Voraussetzung für einen Realismus. Nicht der Illusionismus des albertischen Modells, der objektiven Erkenntnis aus der Zentralperspektive raus, sondern dieser Akt der subjektiven Übersetzung in dieses Format hinein. Und deswegen ist es kein Zufall, dass der Realismus hier entsteht. In den eben Niederlanden oder in diesen burgundischen Niederlanden des 15. Jahrhunderts, eben als Repräsentationsstrategie, die auf Buchmalerei zurückgeht, auf die Möglichkeiten der neuen Ölmalerei, dass man viel detaillierter malen kann, auf ein neues Interesse an Naturbeobachtungen zweifellos, aber auch an dem Sichtbarmachen von gesellschaftlichen Konstellationen, nicht wie hier auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, ja, die Stifter des Bildes. Und das, was natürlich das Unglaublichste in dem Bild ist, das ist eben nicht einfach ein offenes Fenster, sondern man könnte sagen, es ist eine offene Tür. Aber diese offene Tür, die schlägt da ja aus dem Bild raus. Die geht ja in unseren Raum hinein. Und die betrifft uns ja auch. Die Tür geht ja nicht nur von dem Ort, dem zentralen Raum des heiligen Geschehens, der Verkündigung aus, dass die Stifter sichtbar, für die Stifter sichtbar wird, indem die Tür aufgeht, sondern die Tür geht ja auch für uns auf. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, wenn Sie das Bild teilen, wie diese Tür, die steht ja sozusagen in unseren Raum hinein. Nicht? Und das würde sozusagen in dem albertischen Modell überhaupt keinen Sinn machen. Nicht? Weil da hat man ja diesen Distanzblick, nicht? In dem sich das offene Fenster und das Bild ist nur drin. Das heißt, hier ist der Bild, der Raum immer schon mit bedacht und mit integriert. Und das heißt, um diesen Realismus möglich zu machen, bedarf es eben solcher reflexiver Elemente. Und noch ein zweites, Moment, das muss das hier sein. Die berühmte Arnolfini, sogenannte Arnolfini-Hochzeit, ob es sich um eine Hochzeit handelt, ist heute sehr umstritten. Aber hier sehen Sie schon das ganze Repertoire, der Spiegel, in dem man wiederum Dinge sieht, die vor dem Bild sind. Die Inschrift darin, Jan van Eyck, hic fuit, ich war hier. Das sind natürlich Elemente des Lichtes, das von links kommt. Das heißt, hier in fast all diesen Bildern wird ein komplexer Raum mittels dieser reflexiven Elemente, wie Spiegel, Inschriften, oder ich zeige noch eins. Das Berliner Bild von Hugo van der Hoes, wo Sie die Vorhänge sehen und wo die Vorhangleiste in die Holzplatte wirklich hinein, die ist real da, die ist da hineingedrückt. Daran sieht man sozusagen die Objekthaftigkeit und den Realitätsstatus, um den es hier geht. Und man sieht, dass diese Spiegelvorhänge, die aufklappenden Türen, die Fenster, die in alle Richtungen zeigen, die Vorhänge, dass die alle einen Raum vor dem Bild, hinter dem Bild, auf den Bildseiten mit umfassen. Das wird alles mitkonzipiert. Und an dieser Materialität des Bilds, Bildobjekts und seiner Oberfläche festgemacht. Und das ist eben eine vollkommen andere Bildidee, als die, mit der wir ist eher eine Schwelle, wo es eben darum geht, diese Innen-Außen-Verhältnisse, davor und dahinten, Licht, Schatten etc., auch auf die Betrachtungssituation selbst zu übertragen. Das heißt, diese Momente der Reflexivität sind untrennbar mit denen der Repräsentation und damit auch mit dem Realismus verknüpft. Und erst sie in dieser Gemeinsamkeit lässt sich so etwas wie eine spezifische niederländische Bildidee begreifen. Und man kannte das eben nicht einen Illusionsraum wie in der italienischen Raum, sondern Malerei, sondern Imaginationsraum nennen, der eben das Bildtableau umgibt und die Betrachtenden mit einschließt. Und die Medialität dieses Bildes wird hier betont und eben nicht negiert. Das wird ganz klar, das ist eine Oberfläche und da ist ein Vorhang und da ist was drin oder da gibt es einen Spiegel etc. Das ist eine ganz klare Hypermediacy-Strategie. Und auch der Künstler tritt nicht als exemplarisches Subjekt auf, was ich Ihnen zeigen wollte, dieses Dürersche, der berühmte Dürersche Stich, wo er so perspektivisch zeichnet, wo so eine nackte Frau eben so als Objekt da liegt und dann hat er diesen Schirm, den er benutzt, um perspektivisch zeichnen zu können und er selbst hat so eine, das ist nicht das Bild, Entschuldige, ich finde das Bild nicht. Das ist ein bisschen schade jetzt, aber nee, ich sehe es, ja. Dieser Dürerstich, den ich Ihnen zeigen wollte, zeigt diese perfekte perspektivische Konstruktion, sozusagen den männlichen Blick auf ein weibliches Objekt mit all den Konnotationen, die das auch hat. Während Bosch praktisch zur selben Zeit sozusagen so ein für mich sehr interessantes Bild gemacht hat, der Gaukler von 1502, das in letzter Zeit öfter eben auch als eine Art von Allegorie gewissermaßen der Malerei selbst interpretiert wurde. Dass das, was wir hier am Tisch sehen, eben nicht nur so ein Zaubertisch ist, sondern dass die Malerei selbst sozusagen als Objekt im Sinne eines solchen Zaubertisches ist. Natürlich nicht wahr, in der FAZ vor ein paar Wochen auch ein interessanter Artikel dazu. Aber ich denke, dass es eben etwas ganz anderes beschreibt als diesen objektiven, mathematisch verabsolutierten Raum hin auf einen Verhandlungsraum, in dem jemand als Künstler sozusagen seine Zaubertricks macht, das aber auf einen sozialen Raum hin bezieht, der immer schon mit einbezogen ist, der immer mit adressiert ist und thematisiert wird und dass das Feld ist, in dem der Realismus entstehen kann. Das ist das Argument. Erst in dieser Gebrochenheit, in diesem Zulassen dieser Medialität und nicht in dem Verschließen davon. Ja, und der Realismus entsteht gewissermaßen, und das ist das, was ich vielleicht noch schnell, die Bilder, glaube ich, die sehe ich dann noch hier, die berühmten Bilder, in denen dann im 16. Jahrhundert bei Peter Artzen oder schon bei Quentin Matsys, bei Bruegel und anderen sozusagen so ein modernes Realismusverständnis entsteht. Dieses Bild hat ganz viele Interpretationen erfahren, so von 1552, also noch vor dem Bildersturm in Antwerpen. Und Antwerpen ist die Stadt dann, wo dieses reflexive Bildverständnis dann so eingesetzt wird, um so den akuten, massiven Realismus, wie wir ihn seit dem 19. Jahrhundert eigentlich erst kennen, zu artikulieren. Und hier sieht man, wie auch eine ganz andere Kompositionsweise als bei den Italienern auftritt, nämlich eine Art von Montage, wo dann in der Mitte der Blick zurückgeht und eine kleine heilige Handlung aufscheint und das aus diesen krassen Gegensätzen rauskommt, die Dinge so gemalt sind, dass sie ganz nach vorne eben in unseren Bildraum hinein zu gehen scheinen. Dann gibt es Inschriften, die zum Beispiel darauf verweisen, dass das Land da im Hintergrund auch schon verkauft wurde, weil Antwerpen ja diese erste frühkapitalistische Spekulationsmetropole war, wo dann so die einzelnen Teile schon so gentrifiziert wurden etc., bevor dann alles den Bach runterging durch unglaubliche Zerstörungen. Aber das ist das Thema, dass wir den Realismus hier praktisch zu fassen kriegen, als eine Konsequenz aus diesem Bildverständnis heraus, allerdings zu den spezifischen Bedingungen, die in Antwerpen im frühen 16. Jahrhundert geherrscht haben, dass es eben einerseits diese eben frühkapitalistische Metropole war, wo die Portugiesen bereits ihre Kolonialwaren angeboten haben, die Welser und die Fugger ihre Handelshäuser hatten und die Dinge dann hierher gebracht haben. Und gleichzeitig eben dieser politische Konflikt zwischen diesem habsburgischen Traum der Universalmonarchie von Karl V. und später Philipp II. Sich mit diesem städtischen Selbstbewusstsein und dann später dann der holländischen Unabhängigkeitsbewegung auseinandersetzen. Das heißt, es gibt, und dann kommt noch der religiöse Konflikt dazu. Ich denke, das ist das Szenario, das eben ganz anders war, als es in Italien oder sonst wo war, wo diese Bildideen eben sich auswirken konnten und aus diesen noch etwas naiven und netten Rahmen dieser kleinen Bilder des 15. Jahrhunderts in sozusagen so aggressive Bildstrategien, wie sie Antwerpen im 16. Jahrhundert zeigt, zutage bringen konnte. Aber in dem Sinn, dass es darum geht, vielleicht schließe ich es doch noch ab, das ist wichtig, wie man dieses Bildverständnis verstehen kann, dass es eben nochmal in Abgrenzung zu diesem albertischen Modell, das ja dann sozusagen zum Blueprint sozusagen für das wissenschaftliche Denken wird, Jean-Luc Deot, der kürzlich verstorbene französische Kunsttheoretiker, hat dieses sehr interessante Buch geschrieben, Video et Cogito, diesen Zusammenhang des Videos, der Perspektive mit dem Cogito, das Ich denke von Descartes und damit sozusagen diesen Übergang in die Wissenschaft, in diese Verschiebung, ne, der symbolischen Systeme auch anzeigt, während dieses Modell hier eben viel eher das definiert hat, und zwar als ein ultrakorrelationistisches Modell nennen, weil es nur um Beziehungen gewissermaßen geht, nur um das Abwägen, ne, auf den Formalen, und das ist ja bei den holländischen Bildern dann im 17. Jahrhundert, man kann ja gar nicht mehr sagen, geht es jetzt um die Formalität einer Linie, geht es um die Definition eines Objekts, geht es um die Bedeutung dieses Objekts etc. All das muss in diesem Austausch, in dem, was uns dieser Gaukler anbietet, wie wir darauf reagieren, sozusagen verhandelt werden. Das Bild wird zu einem Verhandlungsraum, in dem mit Realitätsbehauptungen überprüft, konfrontiert und sozusagen nicht angeeignet und akzeptiert werden können. Und ich denke, das ist, man kann hier um die, nicht nur um diese formalen Differenzen, sondern dann letztlich auch um diese grundlegenden Fragen der Differenz von Seinbewusstsein, von Autonomie und Abhängigkeiten überhaupt erstrengern. Und ich denke, das ist das spezifische Modell geworden, unter dem, Voraussetzung, unter dem wir sozusagen künstlerisch einen Realismus beanspruchen können. Und die Malerei, und das, die These ist sozusagen eben der Blueprint dafür, was wir auch in der Fotografie, im Film, in neuen Medien haben, dass es nicht der Referent alleine ist, sondern dieser Referent muss eben einerseits durch diese Form der Medialität zugänglich gemacht werden, und natürlich braucht es eine starke Idee, so wie hier in diesem Bild, eine Realität zu behaupten. Und erst in dieser Spannung drückt sich das aus, und das ist das, was ich denke, was man auch in den zeitgenössischen Diskursen braucht, um nicht in diesen Realitätsbehauptungen, wie wir sie auf der Documenta und vielen anderen Ausstellungen so massenhaft sehen, um uns darin zu verlieren. Okay, das war's.